Live after Lehramt. Wähle den Lehrberuf und dein Leben wird so schön berechenbar und eindeutig. Deine Rolle in der Gesellschaft ist geklärt. Dein Gehaltsrahmen gibt vor, dass du ein ganz gutes Leben führen wirst. Der Lehrberuf gibt dir auch relativ deutlich vor, was du darfst, was du nicht darfst. Und das gibt ja auch Halt. Und das verspricht ja Halt in einer Phase, wo ich Halt verliere. Nämlich, wo ich mein Elternhaus verlasse. Was gibt mir denn jetzt Halt?
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, wenn du Lehrkräfte fragst, warum sie eigentlich Lehrer geworden sind und du bekommst eine echte, ernst gemeinte Antwort, dann wird es dich überraschen, wie viele Lehrkräfte sagen, ja, ich wollte eigentlich nie Lehrer werden. Ich bin dann da irgendwie so drin gestrandet. Oder aus den und den Gründen ist meine erste Berufswahl geplatzt, meine erste Studienwahl und dann bin ich halt Lehrer geworden. Natürlich gibt es viele, deren Traumberuf das auch schon als Kind oder Jugendlicher war, aber es gibt doch überraschend viele, für die das doch eher zweite Wahl war. Und heute möchte ich mit dir auf ein Phänomen eingehen, das ich schon seit Jahren beobachte, nämlich, dass die Fragen, die sich stellen, wenn man darüber nachdenkt, den Lehrberuf vielleicht doch sein zu lassen, dass das die gleichen Fragen sind, die sich dein 18-jähriges Ich unter Stress in der Oberstufe gestellt hat, wenn es nämlich darum ging, ja, was willst du denn jetzt machen? Also, für was willst du dich jetzt einschreiben? Jetzt entscheid doch mal. Es ist der gleiche Stress und die gleichen Entwicklungsaufgaben und Fragen, die da plötzlich wieder aufkochen. Und genau da möchte ich dich heute mit hinnehmen. Denn meine These ist, der Lehrberuf ist für viele Lehrpersonen Lebenskrücke. Und zwar eine Lebenskrücke, die verhindert, dass man sich bestimmten unangenehmen Lebensfragen und Lebensentwicklungsaufgaben widmen muss. Oh, 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 oh. Du siehst, das wird heute brisant und lass das einfach mal so auf dich wirken. Ich will dir ja gar nicht unterstellen, dass das für dich so ist. Es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, warum man Lehrkraft wird und was das für einen tut. Aber ich beobachte das schon und ich möchte es dir einfach hier mal präsentieren. Wenn ich mit Lehrkräften darüber rede, ja, wie kam das denn, dass du Lehrkraft geworden bist, dann ist es oft so, dass die sagen, ja, ich wollte alles werden, nur nie Lehrerin. Aber dann so mit 18, 19, oh, da habe ich irgendwie kalte Füße gekriegt und meine Eltern sind ja auch Lehrer oder ich komme aus so einem Beamtenhaushalt oder das erste Studium ging irgendwie nicht wegen meinem NC und ja, dann habe ich mich halt für das Lehramt eingeschrieben. Und dann war das Studium auch wirklich super. Also es hat mir total Spaß gemacht. Und dann ja, in der Schule, dann hat mich die Realität eingeholt. Und genau auf den Moment, wo die Wahl dieser Jugendlichen auf das Lehramt fällt, lass uns da mal genauer drauf schauen. Denn auch Studien untermauern, dass Studierende sagen, das war für mich die zweite Wahl. Ich wusste nicht so richtig, was ich sonst machen sollte und deswegen habe ich mich für das Lehramt eingeschrieben. Ob das heute noch so ist, wo das Lehramt ja wirklich unter gesellschaftlichem und medialen Dauerfeuer und Dauerkrisenberichterstattung steht, darüber kann ich mir kein Urteil erlauben, aber in der Lehrergeneration, mit der ich arbeite, da ist das schon irgendwie auch so. Lass uns also genau mal diesen Moment angucken. Was passiert denn in dem Moment, wo jemand orientierungslos ist, nicht so richtig weiß, wofür er sich einschreiben soll und dann fällt die Wahl auf den Lehrberuf? Der Lehrberuf klärt so viele unangenehm nagende Lebensfragen, vor denen Heranwachsende stehen, instantly. Wähle den Lehrberuf und dein Leben wird so schön berechenbar und eindeutig. Deine Rolle in der Gesellschaft ist geklärt, der Purpose deiner Arbeit ist geklärt, dein Lifestyle ist geklärt, Dein Gehaltsrahmen gibt vor, dass du ein ganz gutes Leben führen wirst. Deine Freundschaften sind im Grunde mehr oder weniger geklärt. Mit welcher Art von Leuten wirst du rumhängen? Was ist deren Bildungshorizont? Was sind die Themen, mit denen du dich täglich so befassen wirst, die nicht umsatzrelevant sind? Als Lehrer hast du ja das Privileg, dass du gar nicht dran denken musst, ob das Thema, was du da studierst, Religion, Philosophie, Germanistik, ob das eigentlich irgendwie mal Geld erbringt, sondern du kannst dich komplett frei machen und sagen, ja, also ich mache jetzt halt Geschichte und Französisch. Der Lehrberuf klärt auch wunderbar die Themen, mit denen du dich nicht befassen musst. Bewerbungen schreiben, Arbeitslosigkeit, Altersvorsorge. PS musst du natürlich trotzdem, aber viele Lehrpersonen sourcen das Thema einfach aus, weil Beamtentum. Also vermeintlich musst du dich damit ganz vielen Themen nicht befassen, die so nervig sind. Oh. Regelt ja der Staat, du bist ja verbeamtet. Der Lehrberuf gibt dir auch relativ deutlich vor, was du darfst, was du nicht darfst. Und das gibt ja auch Halt. Und das verspricht ja Halt in einer Phase, wo ich Halt verliere, nämlich wo ich mein Elternhaus verlasse. Was gibt mir denn jetzt Halt? Und für ganz viele Lehrkräfte, weitere These, ist die Wahl für das Lehramt und für das starre Beamtentum auch eine Fortsetzung des engen Rahmens ihres Elternhauses gewesen. Also einfach so eine Reinszenierung der Regeln und Gesetze, die im Elternhaus bestanden und die da ja vielleicht auch Orientierung gegeben haben. Und diese Orientierungslosigkeit auf dem freien Markt, die macht natürlich schon Angst, sich dann in etwas hineinzubegeben, was maximal viel Struktur verspricht. Das gibt natürlich Halt. Das klärt auch diese Fragen nach Orientierungslosigkeit, nach Grenzen und nach Normen. Und so war der Lehrberuf auch für mich in der Phase, ich bin 19 und soll mich jetzt einschreiben. Und meine erste Studienwahl, bei mir war das Design, ist geplatzt, weil meine Mappe wurde abgelehnt. Ach du Scheiße, was mache ich jetzt? Und das Sommersemester startet jetzt und das ist noch 3 Monate bis dahin. Und jetzt muss ich meinen Eltern aber schon sagen, wofür ich mich denn jetzt einschreiben will. Oh, oh, oh. In dem Moment bin ich dann in den Lehrberuf zurückgefallen, obwohl ich gesagt habe in der 11. Klasse, ich werde nie Lehrer. Das ist das Letzte, was ich werde. Ja, dreh die Uhr 2 Jahre weiter und schon war das Lehramt ganz schön schmackhaft für mich. Genau, weil es diese Fragen alle sehr genau geklärt hat, denn ich hatte ja so eine Scheintransparenz über den Lehrberuf, ne? Als Schüler meint man ja, man wisse genau, was der Lehrberuf bedeutet, denn man hat es ja 13 Jahre lang live gesehen. Und ich weiß von vielen, vielen Lehrkräften, dass ihnen das ganz ähnlich ging bei der Berufswahl. Natürlich kann es ja auch sein, dass man das von vornherein machen wollte, aber auch das bewahrt einen ja frühzeitig davor, sich diese unangenehmen Lebensfragen überhaupt stellen zu müssen, weil man wusste ja vielleicht schon mit 12, dass man Lehrerin werden will. Und jetzt steht man da, vielleicht mit Mitte 40, und der Lehrberuf ist so irgendwie gar nicht das, was einem gut tut und was man sich noch 20 weitere Jahre vorstellen kann und überlegt, was will ich jetzt tun? Und da sind sie wieder, die Fragen, die du eigentlich schon seit Jahren und Jahrzehnten als beantwortet geglaubt hast. Und das zieht dir jetzt so richtig den Boden unter den Füßen weg. Was sind das denn für Fragen? Ich habe das für dich gebündelt. Ich möchte mal mit dir durchgehen, welche Themen und welche ungemachten Hausaufgaben fallen dir auf die Füße, wenn du dich als Lehrperson nach vielen Jahren aus diesem Beruf lösen möchtest. Ich habe das Ganze in 8 Themenbereiche gebündelt und genau diese Themen werden auch mit unseren eigenen Kundinnen und Kunden ins Auge genommen. Die werden sehr gründlich aufgearbeitet, denn ohne diese Themen bearbeitet zu haben, hat deine Neuorientierung kein Fundament. Es sind wirklich Fragen, die die absolute Basis für eine nachhaltige Neuorientierung bilden. Und darum kommst du an diesen Fragen nicht vorbei. Los geht's! Themenbereich 1. Das sind Fragen in Bezug auf deine Identität und Bedürfnisse. Also, wer bin ich? Wer bin ich und was brauche ich? Und das klingt jetzt wirklich total banal und sehr basal. Und man fragt sich, naja gut, hat das nicht jemand geklärt, der Mitte 40 ist? Und da muss ich dir sagen, nein. Das Gros unserer Kundinnen und Kunden hat diesen Fragen für sich nicht beantwortet. Denn sie waren immer in den Lebensthemen anderer Leute unterwegs und in den Bedürfnissen anderer Leute unterwegs. Und sie haben es verlernt, seit Jahren und Jahrzehnten sich zu fragen, was will ich denn? Was brauche ich denn? Und ist das Leben, das ich führe, eigentlich stimmig mit dem, was ich will, was ich mir erträume, mit dem, wer ich bin? Diese Fragen liegen bei ganz vielen Lehrkräften brach. Und das sind natürlich große. Also, wie bin ich eigentlich gestrickt? Was kann ich? Was sind meine Leidenschaften im Leben? Welche Rolle spielt meine Gesundheit und wie kann ich sie pflegen? Wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln? Wohin möchte ich mich eigentlich entwickeln? Was brauche ich dafür? Was sind für mich No-Gos? Wann fühle ich mich lebendig? Wann fühle ich mich authentisch? Das sind Grundlagen, die müssen viele Lehrkräfte über sich erstmal wieder lernen, indem sie intensiv mit uns dahinschauen. Der zweite Themenbereich, das sind Fragen in Bezug auf deine Werte und Lebensziele. Also, wie möchte ich mein Leben leben? Was ist meine Lebensvision? Wo bin ich denn in 10 oder 20 Jahren? Und wie sieht mein Leben da aus? Welche Werte sind mir als Mensch besonders wichtig? Und wie möchte ich die in meinem Leben zum Ausdruck bringen? Was sind meine größten Ängste? Was sind meine Unsicherheiten im Leben? Welche Art von Beziehungen möchte ich pflegen? Ja, und dieses Bewusstmachen von, was ist mir eigentlich wichtig und lebe ich so? Führe ich ein Leben kongruent zu meinen Werten? Denn, Spoiler, Lebensglück korrespondiert genau damit. Also das subjektive Empfinden von, jo, passt, ich fühle mich gut, ich bin glücklich. Das korrespondiert mit der Kongruenz zwischen meinen Werten und meinem Tun. Dafür muss man erstmal seine Werte klar haben, ne? Und das ist gar nicht so einfach, denn man sieht ja meistens den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man wandelt ja schon seit 30, 40 Jahren in seinem Leben umher. Wer hat da seine Werte so wirklich auf dem Blatt Papier stehen, ne? Und das nimmt in der Arbeit mit unseren Kunden auch einen wichtigen Raum ein, sich genau diesen Fragen zu widmen. Das bringt uns zum Themenbereich 3, nämlich philosophische Fragen über den Zweck deiner Existenz und die Rolle von Arbeit darin. Jetzt wird es aber abgehoben, aber gleichzeitig ist das ja wirklich der Rahmen dessen, die Benchmark, an der du deine subjektive Lebenszufriedenheit messen musst. Was glaubst du eigentlich, warum du hier bist? Und erfüllst du diesen Zweck oder erfüllst du ihn nicht? Und was ist Arbeit jetzt genau in diesem Gefüge? Ist das nur Last, die du machst, um Geld zu haben, dafür, dass du dir in der Freizeit Fun gönnen kannst? Oder ist Arbeit auch essentieller Bestandteil dieses Zweckes? Warum bist du hier? Sich darüber mal Gedanken zu machen, lohnt. Denn auch das hat natürlich eine Kongruenz zwischen deinem Qualitätsempfinden. Und vielleicht bist du diesem Konzept Zweck der Existenz, ZDE, schon begegnet, falls du den Bestseller von John Strelacki gelesen hast, Das Café am Rande der Welt. Und er hat ja auch noch zig weitere Bücher geschrieben, Big Five for Life und so. Und da taucht dieser ZDE auf und der Museumstag und sowas. Ist alles so ein bisschen pathetisch, wie ich finde, diese Bücher. Also so richtig treffen die meinen Nerv nicht. Aber es geht ja da um ein ganz wichtiges Thema, nämlich Sinnsuche. Was ist der Sinn? Was ist der Sinn in meinem Leben? Wie kann ich den finden? Welche Art von Beitrag möchte ich zur Gesellschaft leisten? Und so weiter. Auch das machen wir mit unseren Kundinnen und Kunden auf. Wie tief man da reingeht, ist natürlich eine ganz eigene Frage, aber das gehört dazu. Themenbereich 4. Fragen in Bezug auf deine monetären Ziele. Oh nee, über Geld nachdenken, oh, das ist ja total unangenehm. Ich habe überhaupt keine monetären Ziele, das Geld kommt einfach irgendwie so rein. Ja, wir kommen in der Real World, Bezüge kommen einfach irgendwie so rein, auch wenn du, sorry to say, Geschichte und Germanistik studiert hast. Ich darf das sagen, denn ich habe Geschichte und Anglistik studiert. Ja, da fragst du dich nicht nach monetären Zielen, weil du verdienst ja A13. In dem Moment, wo diese Bezüge nicht mehr reinträufeln, musst du dich schon fragen, wie baue ich bewusst Kapital auf? Wie lege ich bewusst Altersreserven an? Wo will ich eigentlich hin? Was möchte ich erwirtschaften und was möchte ich davon tun? In dem Moment musst du dich mit deinem Money Mindset beschäftigen. Und die allermeisten Lehrer haben ein total grottiges Money Mindset, weil sie sich damit überhaupt nicht befassen müssen. Die allermeisten Lehrkräfte haben keine Ahnung, was bestimmte Dinge in der freien Wirtschaft wert sind, wert sein müssen, Dienstleistungen wert sein müssen. Ja, weil sie selber sind ja total entfremdet vom Wert ihrer Arbeit. Da kommt immer der gleiche Betrag rein. Und deswegen muss man sich damit überhaupt nicht bewusst auseinandersetzen, was eigentlich etwas wert ist. Und es ist ja auch eine super unangenehme Frage, was ist denn meine Arbeit wert? Und was ist denn mein Beitrag wert, den ich jetzt außerhalb des Lehrberufes leisten könnte? Hinterher ist das gar nichts wert. Ach du Scheiße, das macht total Angst. Und deswegen dümpeln viele Lehrkräfte in einer selbstverschuldeten Finanzunmündigkeit herum. Und befassen sich da einfach nicht. Insbesondere die Frauen, muss ich jetzt sagen. Das ist aber ja auch so ein gesellschaftliches Thema, das geht weit über den Lehrberuf hinaus. Aber klar, in dem Moment, wo du dich vom Lehrberuf lösen willst und da steht unter Umständen deine Pension auf dem Spiel, wie es ja in vielen Bundesländern noch so ist, da musst du dir ganz bewusst machen, wie fange ich das auf? Wie schließe ich meine Rentenlücke? Was muss ich denn dafür verdienen? Was muss ich denn dafür erbringen, damit ich das verdiene, damit ich eine Chance habe, diese Rentenlücke zu schließen? Und es wird einem dann viel, viel bewusster, dass man sich monetäre Ziele setzen muss, auf die man hinsparen will. Und dann wird einem schlagartig der Wert der Dinge viel bewusster. Themenbereich 5. Das sind Fragen in Bezug auf die Beziehung zu deinem Elternhaus. Und das sind ja wirklich Dinge, die 18-, 19-Jährige sehr beschäftigen, weil die wollen jetzt ausziehen, ne? Und man steht aber ja doch noch maximal unter der Fuchtel seines Elternhauses. Da wird natürlich mit höchstem kritischen Interesse beäugt, was der Filius oder die Filia sich beruflich da so vornimmt, denn das ist statusrelevant für die Eltern. Bildungsabsteiger, vermeintliche Bildungsabsteiger, das will man ja irgendwie nicht. Warum willst du was Künstlerisches machen? Warum willst du Musiker werden? Mach doch was Anständiges, Junge. Studier Jura, studier Lehramt, studier Medizin. Das ist was Anständiges. Also von einer gewissen Erwartungshaltung des Elternhauses kann sich, glaube ich, niemand frei machen. Und diese Frage, die ploppt aber wieder auf, auch wenn du 40 bist. Was ist denn die Erwartungshaltung meiner Eltern? Die haben mich ja jetzt in trockenen Tüchern geglaubt. Also ich mache ja jetzt schon seit 15, 20 Jahren diesen Beruf und die sind da jetzt auch mehr oder minder stolz drauf, dass ihre Tochter Lehrerin ist. Und wenn ich das jetzt cancele, ach du Scheiße, kann ich damit umgehen? Und ich weiß, für viele meiner Kundinnen und Kunden, insbesondere Kundinnen, ist das ein Thema, dass ihre Eltern total enttäuscht sind, dass ihre Eltern das überhaupt nicht nachvollziehen können. Und ich habe auch eine Kundin, da hat das wirklich zu einem dauerhaften Kontaktabbruch und Zerwürfnis mit dem Elternhaus geführt, inklusive Enterbung. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, ne? Aber wie stehe ich zu den Erwartungen meines Elternhauses und kann ich mich davon emanzipieren? Und wie stabil ist unsere Beziehung? Steht und fällt die jetzt einfach nur mit meinem Beruf? Oder lieben die mich auch, wenn ich sage, nein, ich will nicht mehr Lehrerin sein oder Lehrer sein? Und wie unabhängig bin ich von meinem Elternhaus? Wie kann ich da eine gesunde Balance finden zwischen Unabhängigkeit und Verbundenheit zu meinen Eltern? Welche Werte und Überzeugungen habe ich von denen übernommen? Vielleicht auch unreflektiert übernommen. Welche davon möchte ich weiter mitnehmen und welche davon möchte ich gar nicht leben? Und ist es jetzt vielleicht an der Zeit, genau diese Werte und Überzeugungen zu hinterfragen und zu sagen, das sind auch meine und das sind nicht länger meine? Puh, großes Thema, aber auf jeden Fall meldet es sich wieder. Egal wie alt du bist, wenn du dich gegen den Lehrberuf möglicherweise entscheiden möchtest. Themenbereich 6. Das sind Fragen zu Geschlechterrollen und Partnerschaftsrollen. Wer bin ich denn als Frau, als Mann oder gerne auch als non-binäre Person? Und welche Rolle nehme ich ein, zum Beispiel in einer Partnerschaft? Haben wir ein Ernährermodell? Bin ich die, die die Care-Arbeit leistet? Habe ich Karriereziele als Frau? Bin ich als Mann der starke Ernährer? Oder machen wir das komplett 50-50 verantwortlich? Ja, mit diesen Rollen muss man sich nochmal befassen. Denn ich weiß, dass viele Lehrkräfte HauptverdienerInnen in ihrer Partnerschaft sind. Und dass vielleicht auch dann der Partner oder die Partnerin das gar nicht so geil findet, dass man den Lehrberuf hinter sich lassen möchte. Weil die andere Person hat ja einen sekundären Nutzen davon, dass man Lehrkraft ist. Nämlich dadurch, dass er oder sie da nicht so viel dazu verdienen muss und nicht so in der Verantwortung steckt. Ne? All das wird ja auch nochmal aufgewirbelt. Und somit stehen insbesondere Frauen auch vor einer gewissen Emanzipationsaufgabe innerhalb ihrer Partnerschaften, wenn es nämlich darum geht, ja, wie kompensieren wir denn jetzt, dass ich zu Hause bleibe und für die Kinder sorge und in der Zeit überhaupt gar keinen Altersanspruch aufbaue. Wie wäre es denn, wenn du als mein Ehemann in der Zeit einen Teil deines Gehaltes für mich in einen privaten Altersvorsorgefonds steckst? Oh, 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 das sind große Beziehungstabus, die da angesprochen werden. Und ja, Frauen müssen da lernen, die Verantwortung für ihre Altersvorsorge mehr zu übernehmen, die Verantwortung für ihre Finanzen. Und als Mann ist das Thema Männlichkeit, toxische Männlichkeit, wie hart und leistungsbereit muss ich sein oder muss ich auch nicht sein? Und wenn ich nicht so hart bin, ist das für mich eine Niederlage als Mann? Was für ein Männerbild lebe ich denn? Und was für ein Männerbild lebe ich, wenn ich nicht mehr Lehrkraft bin? Auch das sind Fragen, die sich natürlich 17, 18, 19-Jährige stellen. Und ich kann dir sagen, ich als 19-Jährige habe gedacht, oh, ich studiere jetzt Lehramt und dann arbeite ich ja eh nur 3 Jahre und dann werde ich ja Mutter und dann arbeite ich ja gar nicht mehr. Von daher ist ja jetzt auch gar nicht so wichtig, was ich studiere. Oh my God. Aber das ist die Welt, aus der ich kam. Und das ist das Frauenbild der 90er Jahre in Westdeutschland, in das ich natürlich 120%ig rein sozialisiert war. Und alle Mütter in unserer dörflichen niedersächsischen Community waren Stay-at-Home-Moms. Und da gab es dann vielleicht mal eine dabei, die 2 Vormittage die Woche irgendwo an der Kasse stand oder Arzthelferin war. Da wurde dann aber auch schon drüber geredet. Ne? Das ist die Welt, aus der ich kam als 17, 18, 19-Jährige. Und hanebüchenerweise habe ich mir auch so meine Karriere vorgestellt. Ach ja, ich mache das ja dann eh nur x Jahre, dann kriege ich Kinder, bin erstmal 15 Jahre raus und dann mache ich das vielleicht so, ja, so 10 Stündchen die Woche, wenn ich dann wieder Bock habe. Das habe ich gedacht. Wie naiv, ne? Aber es sind die Fragen. Es sind genau die Fragen. Und die stehen wieder auf dem Tablett. Nur leider, wenn du 30 oder 40 bist, mit viel mehr Verantwortung, viel mehr Umsatzdruck und vielleicht sind die Kinder ja auch schon da und das Eigenheim, da ist es dann doch nochmal ein bisschen schwerer, diese Fragen nochmal neu auszutarieren. Themenbereich 7. Fragen in Bezug auf die Gestaltung deines Arbeitsalltags gemäß deiner Bedürfnisse. Wie soll mein Arbeitsalltag eigentlich täglich so gestrickt sein? Wie viel will ich denn eigentlich mit Menschen in Kontakt sein? Was für ein Team wünsche ich mir eigentlich um mich rum? Bin ich eher jemand, der viel Sozialkontakte haben möchte oder jemand, den viel Sozialkontakte total ausleeren und der absolute Rückzugsphasen braucht, zum Beispiel Rückzugsphasen mit Stillarbeit oder am Computer, wo dann auch einfach mal keiner reinkommt. Wie intellektuell herausfordernd soll das sein? Wie abwechselnd soll das sein? Soll das eine Reisetätigkeit sein oder eher was, was ich von zu Hause mache, weil mir andere Dinge im Leben wichtig sind, nämlich zum Beispiel, dass ich mein Kind spontan von der Schule abholen kann, wenn es Bauchschmerzen hat? Wie sollen denn die Rahmenbedingungen meines Arbeitsalltages sein? Und das ist mir auch wichtig, dass sich unsere Kundinnen und Kunden darüber Gedanken machen, bevor sie sich über Inhalte Gedanken machen. Was sind meine Bedürfnisse in Bezug auf meinen Arbeitsalltag? Was sind Must-Haves, was sind No-Gos? Und so kannst du das Pferd von hinten aufzäumen, statt direkt zu fragen, mich interessiert Nachhaltigkeit, ich möchte was im Nachhaltigkeitssektor machen. Ja, okay, kannst du jetzt bei einem großen Energieriesen arbeiten und Windräder aufstellen und dich in einer 80-Stunden-Woche verbrennen, wirst du auch nicht glücklich. Vielleicht sollte man vorher mal gefragt haben, welche Rahmenbedingungen sollte dieser Job überhaupt haben, denn die haben das größere Potenzial, dich glücklich zu machen, als vielleicht die Tatsache, dass das jetzt was mit Nachhaltigkeit ist. Nachhaltigkeit hat ja ganz viele Gesichter, aber dein Arbeitsalltag, der hat ultimativ und jeden Tag Einfluss auf dein Qualitätsempfinden in deinem Leben. Da hast du jetzt natürlich als 18-Jährige oder 18-Jähriger überhaupt gar keine Ahnung von. Aber wofür man schon ein Gefühl hat, ist, ob man eher introvertiert ist oder eher extrovertiert. Ob man sehr gerne socialized oder ob einen das alle macht. Ob man eine ruhige Arbeit präferiert oder eine, wo ständig Action ist und du ständig auf Reisen bist. Diese Fragen kann man schon beantworten, wenn man 18 ist. Aber darum geht's ja gar nicht, wenn man 18 ist. Es geht um Inhalte in diesem Alter. Ich will Grafikdesign machen, ich will Bio studieren, ich will Medizin studieren. Wie der Job hinterher aussieht, damit setzt du dich überhaupt gar nicht auseinander. Leider hat aber genau das den Einfluss auf dein Qualitätserleben in deinem Leben und nicht, ob das was mit Bio ist. Denn du kannst dich auch in einem Scheißjob total kaputt machen, der was mit deinem Traumthema Bio zu tun hat. Und darum ist der Themenbereich 8 der letzte in dieser Kette. Und das sind nämlich dann die inhaltlichen Themen deines Berufs. Und ist es nicht komisch, dass das eigentlich die einzige Frage ist, die wir uns gestellt haben als 18-Jährige? Und es bleibt auch die einzige Frage, die wir uns stellen als Mitte 40-Jährige. Ja, was will ich denn inhaltlich machen? Will ich jetzt eher was Soziales oder will ich jetzt eher Data Analysis lernen oder will ich jetzt eher Webseiten programmieren oder doch lieber Instrumentalpädagogin werden? Denk mal ein bisschen weiter. Wie sieht denn der Berufsalltag aus? Und ist das das, was du brauchst in deinem Leben? Ist das das, was du dir wünschst von deinem Leben? Korrespondiert das mit deinem philosophischen Konzept deines Zwecks der Existenz? Natürlich darfst du dir auch inhaltliche Fragen stellen, aber sie sind vielleicht gar nicht so ausschlaggebend, wie du denkst. Ja, und das war jetzt eine große Hafenrundfahrt durch 8 Themenbereiche, die dein 18-jähriges Ich vielleicht verdrängt hat, als es sich für das Lehramt entschieden hat. Und an dem Punkt, wo du die Karten neu mischen möchtest und beruflich dich nochmal neu ausrichten möchtest, da schuldest du deinem 18-jährigen Ich genau diese Antworten. Denn die bilden die Basis dafür, dass du dich überhaupt lösen kannst von dieser Lebenskrücke Lehrberuf. Es geht letztlich um die Emanzipation von Schule. Denn solange diese Fragen für dich ungeklärt sind, bist du nicht emanzipiert von Schule, sondern angewiesen auf Schule. Und solange du angewiesen bist, hast du nicht die Freiheit, dich anders zu entscheiden. Und du kannst dich ja für Schule entscheiden. Ich hoffe, dass sich viele Lehrkräfte auch heute noch für Schule entscheiden. Denn wer soll meine Tochter unterrichten? Dieses wunderbare, kluge, kleine Mädchen, die gerne was lernen möchte. Natürlich brauchen wir Lehrkräfte. Aber ich hätte gerne Lehrkräfte, die sich entscheiden, für Schule und nicht die in Schule sind, weil sie sich aus reiner Abhängigkeit gar nicht anders entscheiden können. Es ist also erstrebenswert, laufen zu lernen, die Krücke wegzuschmeißen und dann sich frei entscheiden zu können für Schule, gegen Schule, keine Ahnung. Ist auch egal, denn jetzt bist du diesem Weg gewachsen. Und wenn du diese Fragen mit uns klären möchtest, in linearen, ganz klar aufeinander aufbauenden Schritten, die dich nicht überfordern, sondern die dich ganz behutsam und wertschätzend durch diese Wachstumsaufgaben führen, dann bist du herzlich eingeladen, dich bei uns zum Erstgespräch einzutragen. Du findest den Link dafür, wie immer, in den Shownotes oder auf unserer Page isabelprobst.de und da wird man dich dann beraten, welches unserer Programme zu dir passt. Wenn es genau diese Fragen sind, die du mit uns klären möchtest, dann ist das unser Lehrkraft-Navigator-Programm. Denn da geht es um genau dieses Wachstum und diese Orientierung, um dich frei zu machen in deiner Entscheidung für Schule, gegen Schule und um diese Entscheidung fundiert und nachhaltig treffen zu können. Vielleicht sehen wir uns in diesem Rahmen. Bis zur nächsten Woche. Liebe Grüße.